Willkommen zu dieser 237. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf hier immer heute moderieren. Ihr seht hier schon einmal Team Europe Calling, ist jetzt auch Amelie. Ihr habt von ihr schon viel gelesen. Jetzt ist sie hier auch mein Bild mit dabei. Sie macht heute im Hintergrund mit mir die Fragen. Toll, Amelie, schön, dass du das erste Mal live mit Bild dabei bist. Ihr seht auch Dr. Tim Meyer hier, ein neuer Energienexperte, der heute unser Stargast ist, und Sven Giegold, Europe Calling Erfinder, mit dem wir das heute Abend auf die Beine gestellt haben. Und natürlich begrüße ich euch ganz alle, euch alle ganz sehr, auch für mich am Freitagabend. Heute, vor 2 Wochen, waren wir erst 5.000 Leute für das erste Webinar zum Herbst des Klimawiderstands. Da hatten wir 9 Gäste. Heute haben wir nur einen und dafür ein bisschen mehr Zeit für Fragen und Diskussion. Und wir haben, genau, und dass wir einfach heute, auch am Vorabend des globalen Klimastreiks, jedenfalls hier im Westen der Republik bei sehr schönem Wetter, auch wieder 5.000 Leute dabei haben. Einfach das zweite Mal in 2 Wochen zeigt auch, wie motiviert ihr alle seid und wie mobilisiert ihr alle seid und verstehen wollt, was da eigentlich gerade mit der deutschen und auch damit ganz entscheidend mit der europäischen Energiewende passiert. Deswegen herzlichen Dank, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Bevor es jetzt wirklich losgeht, ganz kurze Hausmitteilungen. Wie immer könnt ihr bei uns Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. 5.000 Anmeldungen heißt, es werden viele Fragen werden. Das heißt, bewertet die Fragen der anderen, damit wir so einigermaßen eine Prio-Liste bekommen und die Fragen mit den meisten Likes dann auch stellen. Gerne auch mit einem Namen stellen, wenn es nicht euer eigener ist. Anonyme Fragen stellen ist immer ein bisschen schade. Und der Link dazu kommt gleich in den Chat. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet. Wir sind jetzt schon live auf YouTube und danach auch als Podcast. Beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Das waren schon die Hausmitteilungen aller Kürze. Ich übergebe an Sven Giegold, der alles Weitere sagt. Lieber Sven.
Vielen Dank, Max. Nach unserem letzten spontan zusammengehauenen Europe Calling zum Thema Energiewende und gab es ja doch eine kleine Neuigkeit. Diesen Montag kam das lang erwartete Energiewende-Monitoring und gleich darauf 10 Maßnahmen von Katharina Reiche, die gesagt hat, was sie daraus jetzt machen will. Und eine große öffentliche Diskussion entsprang. Und ja, und da haben wir uns gedacht, also da muss ein bisschen Durchblick her. Es scheint ja nicht so einfach zu sein. Erst beauftragt man Experten, Expertinnen, dann macht man Vorschläge, die entsprechen zum Teil den Expertenmeinungen, zum Teil nicht. Und das Ganze ist auch noch kompliziert. Und dann haben wir uns gedacht, wer kann da Licht ins Dunkel bringen? Am besten Tim Mayer. Dr. Tim Mayer war seit 25 Jahren in der Energiewirtschaft in verschiedensten Rollen, auch natürlich weiterhin, und hat ein Buch geschrieben, das heißt Strom, das Buch, logisch. Und dieses Buch, und er hat beim letzten Europe Calling eine Menge Fanpost bekommen und Leute gesagt, der kann ja toll erklären und der hat, obwohl das so kompliziert ist, haben wir gesagt, der muss das machen. Nur, letztes Mal habe ich die Referenten zu lange reden lassen. Deshalb darf ich diesmal nicht moderieren, sondern Max. Aber ich habe mich gerecht, denn Tim Mayer darf diesmal so lange reden, wie er will, um das alles zu erklären. So, und jetzt moderiert Max weiter und wir freuen uns auf Tim Mayer, denn wenn man mitreden will bei der Energiewende, was jetzt als nächstes politisch passiert, dann muss man erstmal verstehen, was eigentlich die Substanz ist. So, bitte, Tim.
Danke, Sven. Tim, go.
Ja, danke euch total für die Einladung und die Anmoderation. Keine Sorge, ich werde nicht so lange reden, wie ich will. Ich werde versuchen, es trotzdem irgendwie halbwegs so zu fassen, dass ihr nicht alle so wegdröppelt. Ich finde es erstmal total klasse, auch das Interesse ist wirklich super zu sehen, auch wie das Thema wieder mobilisiert. Das ist ein gutes Zeichen, weil das brauchen wir auch. Wir haben ja so ein bisschen Backlash. Und tatsächlich, dieser Monitoring-Bericht ist in Deutschland zumindest wirklich so das zentrale Ereignis dieser frühen Legislatur. Also so ein Kulminationspunkt hat es auch vorher lange, lange nicht gegeben, viele Jahre. Insofern ist schon wichtig, was da drin steht. Gibt auch euch, glaube ich, Anknüpfungspunkte für viele Diskussionen, nicht nur im Freundeskreis, sondern wirklich überall, und auch für die eigene politische Arbeit. Deshalb will ich gleich mal versuchen, das so einzudampfen, wie es halt geht, bei dieser monstermäßigen Komplexität. Führe also einmal durch die, das sind 17 Empfehlungen der Gutachter. Und dann noch die 10 Punkte von der Katharina Reiche. Ich mache das so, ich habe mir etwas Neues überlegt, damit ihr jetzt nicht stundenlang auf PowerPoints guckt, gibt es hier diesen schönen Trick, dass ich mich in den Hintergrund, also so halb aufs Sofa setze von etwas. Das klappt jetzt hoffentlich. Und dann seht ihr gleich, ich fliege bei einigen so ein bisschen rum. Das liegt jetzt irgendwie an Zoom, wo genau ich bin auf dem Sofa oder unten. Ich hoffe, das geht so halbwegs, weil dann ist das Schöne, dann kann ich euch nämlich hier, wenn es klappt, eine kleine Diashow präsentieren. Ich hoffe, ihr seht das.
Ja, klappt super.
Ah, wunderbar. Technik, die begeistert. Und dann können wir auch gleich schon anfangen. Erstmal, aber bevor ich da jetzt gleich was drauf beame, nochmal ganz kurz die Frage, warum ist eigentlich auf einmal der Monitoring-Bericht so ein guter Freund von uns? Ich hatte vor ein paar Tagen so ein großes Stakeholder-Meeting mit vielen Verbänden und da kam die Frage auch hoch. Ihr wart doch alle dagegen. Und es ist ganz spannend, weil wir waren ja nicht gegen den Monitoring-Bericht, sondern wir haben sehr stark kritisiert, viele, wie der Auftrag gestaltet war zu diesem Monitoring und mit welchen sagen Vorurteilen oder Vorbelastungen der Auftrag gestellt war und auch die Formulierung dazu, die Framings. Aber das Monitoring macht natürlich Sinn, weil, das hatte ich im letzten Europe Calling auch schon erklärt, tatsächlich die Energiewende eine ziemlich krasse Schieflage hat. Da müssen wir uns ehrlich machen. Ich erkläre es jetzt nicht mal gründlich in Bild und Ton sozusagen, aber ganz kurz muss ich durchführen, weil das, glaube ich, so ein bisschen die Substanz wiedergibt, was auch im Monitoring-Bericht drinsteht. In Kürze so, wir haben zu lange wirklich nur Fokus auf erneuerbaren Ausbau gepackt, nicht nur in Deutschland, in ganz vielen Ländern ist es so gemacht worden, auch weil es so rasend schnell gegen Ende geht. Das macht Probleme im Markt, Marktpreisverfall, die Preisschwankungen gehen tierisch hoch, das Netz kommt nicht mehr richtig mit und so weiter. Und es wurde eben versäumt, politisch auch in der Breite, die es braucht, Verbräuche hochzufahren, zu elektrifizieren, Mobilität, Wärme und so weiter. In Deutschland haben wir Riesenhürden, große Batteriespeicher zu nutzen, um die Marktsignale aufzunehmen, um das also abzudämpfen. Und zu guter Letzt sind unsere Verteilnetze in einem Zustand auch organisatorisch, dass die überhaupt nicht in der Lage sind, das zu bewältigen, was da gerade rollt. Auch das ist in vielen Ländern so. Aber insofern ist es total wichtig, da jetzt mal systematisch drauf zu gucken, wo wir stehen und daraus Handlungen abzuleiten. Und insofern haben wir das Monitoring begrüßt, aber wir hatten den Auftrag nicht und das war auch die Formulierung da drin. Und es gab eben auch Aussagen von der Frau Reiche ja vorher, wisst ihr wahrscheinlich alle, sowas wie völlig überzogenes Ausbauziel der Erneuerbaren. Solche Dinge. Sie hat sich auch sehr in so eine Beobachterposition gesetzt und das Gutachten quasi gefragt, na, was passiert denn, wenn wir die Trends fortschreiben? Übersetzt heißt das ja, wenn wir als Politik jetzt gar nichts mehr tun, was passiert denn dann eigentlich? Und dann ist klar, dann geht's schief. Und sie hat auch eine sehr spezielle Studienauswahl getroffen, die zu berücksichtigen ist, teilweise Studien, die also hunderte Milliarden Einsparungen versprechen, die auch nicht wirklich belegt waren. Insofern war es, glaube ich, ein Erfolg auch der kritischen Begleitung, dass dieser Monitoring-Bericht jetzt wirklich gelungen ist, das muss man sagen. Also erstes Fazit ist, die 72 Seiten, das ist gut, was die gemacht haben, die Gutachter, ist sehr, sehr systematisch, detailliert, nüchtern. Bei dem einen zu dem BET hatten auch die wenigsten Sorge, das ist wirklich ein bisschen erwartbar. Beim EWI, das kennt man von früher, da gab es auch schon andere Gutachten. Aber insofern auch herzlichen Dank an die beiden Institute, die haben da echt einen guten Job gemacht, der Frau Reiche wahrscheinlich im Ergebnis gar nicht so gut gefällt. Aber was steht eigentlich drin? Kommen wir zur Zusammenfassung. Wie gesagt, es gibt am Anfang dieses ewig langen Dokuments 17 Punkte, die habe ich ein bisschen zusammengedampft. Das kann man machen, damit es nicht ganz so elegisch wird. Und der erste Punkt, also 17 sind es insgesamt, der erste Punkt, der drin steht, sind eigentlich vier verschieden, die man zusammenbündeln kann. Das ist ganz spannend, ist ein bisschen wolkig, aber steht, ja, ihr müsst viel ganzheitlicher denken. Ihr müsst also endlich aufhören, nur an den Stromsektor zu denken. Ihr müsst die anderen Sektoren mitdenken. Wärme, Mobilität, Industrie natürlich. Da gab es auch den Ansatz der Systementwicklungsstrategie der letzten Bundesregierung. Der muss vorangetrieben werden, viel detaillierter, noch viel verbindlicher, also noch viel mehr Gesamtbild schaffen, mehr Kosteneffizienz reinpacken in die ganzen Berücksichtigungen. Also, wird gar nicht oft ausgerechnet richtig, da sind die Zahlen nicht sauber. Und das Spannende ist, dass genau diese ersten Empfehlungen, die den Gutachten ja offenbar besonders wichtig sind, weil sie die ersten vier sind, im 10-Punkte-Plan gar nicht vorkommen. Also dieses Thema, wir haben eine Schieflage in der Energiewende, die kriegt man nur durch eine ganzheitliche Betrachtung auch wirklich in den Griff. Und das fehlt dummerweise, ist so ein bisschen erste Sorge, die man wieder haben kann, dass vielleicht nicht zwingend das, entweder die Übersicht da ist oder das Interesse, das so zu gestalten, dass es wirklich gut gelingt, die Energiewende. Da werden wir drauf aufpassen müssen. Dann gibt es den nächsten Punkt. Der ist sehr spannend, den haben wir auch im Vorwege schon kommen sehen, dass nämlich gewisse Szenarien die Klimaziele erreichen. Die Gutachter haben da ziemlich klug eigentlich zwischen zwei Kategorien von Szenarien unterschieden. Also dieses Gutachten greift auf ganz viele Berechnungen zurück von verschiedensten Akteuren, Instituten und so weiter, auch von Marktakteuren. Und es gibt die eine Klasse, das nennen die normativ. Das sind also welche, die qua Definition die Klimaziele erreichen müssen. Wichtig, für 2045 wurde das auch für die überprüft, nicht für die Stützjahre dazwischen. Einige tun das nicht in den Stützjahren. Aber 2045 erzielen diese Normativen alle die Klimaziele. Und da gibt es sogenannte, die nennen das explorativ, sind also Berechnungen, die gucken eher, naja, was ist in den letzten Jahren gelaufen und wenn wir so weitermachen, was kommt denn dabei raus? Das ist auch die Frage, die Frau Reiche ja eigentlich gestellt hat. Und die verfehlen sehr klar die Klimaziele. Und das Spannende ist, dass das Gutachten dann einen Schluss daraus herleitet. Da habe ich ein Zitat mitgebracht. Das heißt nämlich, diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Arten von Szenarientypen zeigt die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen, um Klimaziele zu erreichen. Das heißt, die Gutachter sagen ganz deutlich, ey Leute, weniger tun geht nicht, es muss mehr sein. Und da müssen wir auch drauf rumreiten, weil es eben nochmal unterstreicht, eine Politik, die da jetzt eher abwartend ist und beobachtend, die ist falsch. Und die wird nicht funktionieren, die wird die Klimaziele verfehlen, aber auch wirtschaftliche Ziele. Kommen wir gleich nochmal zu an vielen Stellen. Das ist so ein Motiv, das zieht sich durch. Ein bisschen, es fehlt die Übersicht und sowohl die Zielorientierung noch dazu. Das ist überhaupt nicht gut. Also das Gutachten benennt das sehr klar, was zu tun ist, und der 10-Punkte-Plan eben leider nicht. Dann wird es inhaltlich richtig, richtig spannend, auch ein bisschen politiktaktisch sozusagen. Das ist ein großer Streitpunkt auch im Vorfeld gewesen, ist ja die Frage, na, wie viel Stromverbrauch haben wir denn jetzt eigentlich in Deutschland oder werden wir haben? Und ich fand das schon immer eine Nebelkerzendiskussion, weil es eigentlich ziemlich wurscht ist, wie viel genau wir im Jahr 2030 am Strom verbrauchen, weil wir so einen großen Rückstand haben beim Modernisieren von Netzen, bei Flexibilisieren, Batterien, Digitalisieren, allem Gedöns. Dass es ziemlich wurscht ist, ob die neuen Netze, die wir jetzt ausbauen müssen, im Jahr 2030 oder 2032 voll ausgelastet sind. Das sind Investitionen, ob ich die ein bisschen hin und her schiebe, der Kostenunterschied ist klein. Und ist jetzt wieder, merkt man, großes Feld der Auseinandersetzung. Auch da ist das Gutachten richtig, richtig hilfreich. Also, die Aussage in diesen Kernzusammenfassungen lautet ziemlich wörtlich so, dass die eben sehr robust ansteigen. Wir wissen robust, komisches Wort. Selbst die nicht klimaneutralen Szenarien gehen von stark steigenden Stromverbräuchen aus, aber mit einer ziemlich großen Bandbreite. Da habe ich euch das mal mitgebracht, wie es in dem Gutachten aussieht. Kann man vielleicht nicht genau lesen, ist egal. Diese gelben Dinger, das sind die sogenannten normativen Szenarien und nach rechts hin, das sind die Jahre. Also interessant für uns ist, ich weiß nicht, ob ihr die Maus sehen könnt, der zweite große Balken von links, das ist 2030, um den wird immer gestritten hier. Da seht ihr das Gelbe, das ist also eine große, große Bandbreite zwischen 600 Terawattstunden und 900 und ein bisschen. Das sind die klimazielerreichenden Szenarien und das Graue sind die Trendvorschreibungen, die erreichen die Klimaziele nicht. Da gibt es auch einen kleinen Überlapp, der liegt so zwischen 600 bis 700 Terawattstunden. Das Spannende ist jetzt, dass, also klar, wir werden nicht da landen, wo mal die originellen Pläne von der letzten Legislatur waren. Das waren 750 Terawattstunden, so schnell geht der Verbrauch nicht hoch. Aber nochmal, ist ein bisschen wurscht, ob das jetzt 650 oder 700 sind. Spannend ist aber, dass jetzt die Aussage eben von Frau Reich oder in dem 10-Punkte-Plan ist, wir werden am unteren Band davon liegen. Und da gibt es keine Gründe für. Und das ist nachher ein sehr, sehr polittaktisches Manöver, was darauf hinführen kann, dass Klimaziele verfehlt werden. Das führe ich aber nochmal genauer aus, wenn wir beim 10-Punkte-Plan sind. Aber das ist ein super zentrales Thema, so eins der großen Kampfgebiete sozusagen des Diskurses. Wichtig, merken, natürlich verbrauchen wir immer mehr Strom. Wir wollen elektrifizieren, wir wollen modernisieren. Es ist überhaupt keine Frage, dass es steil nach oben geht. Wie steil genau ist aber gar nicht. Es gibt einen Punkt, der ist für viele nicht ganz so relevant, ist aber auch gut zu wissen, nennt sich Lieferketten, kryptisches Wort. Gerade bei Offshore-Wind ist das so und auch bei Netzausbau, Komponenten, Transformatoren und so weiter. Da gibt es echt Engpässe auch auf den Weltmärkten. Und wenn man jetzt sehr, sehr krass da durchdrückt mit seinem Zeitplan, wird es einfach teurer. Das stellen die Gutachter eben auch fest. Hat man ein bisschen wenig berücksichtigt vielleicht. Da kann man auch mal wirklich was verschieben, um Kosten zu sparen. Muss natürlich aufpassen, dass man das als Verschiebung betrachtet und nicht als sagen, dauerhafte Stornierung. Wichtig auch, dass das Gutachten sagt, man kann das ein bisschen lösen, das Problem, wenn man mehr Standards und Kooperationen macht. Ich hatte letztes Mal auch schon erzählt, wir haben im Verteilnetz über 800 Netzbetreiber und wenn jeder eine andere Anforderung an Trafo hat, dann können die nicht kooperieren. Das ist aber heute der Stand. Das heißt, da müsste man eigentlich brutal standardisieren, dann wird auch dieses Lieferkettenproblem besser lösbar. Da kommen wir doch hier nochmal zu, wird leider nicht aufgegriffen. Dann geht es weiter, was sagen die Gutachter? Richtig wichtig, es geht ja ganz viel um Kosten. Wie kriegen wir die Kosten der Energiewende runter? Natürlich können wir die runterkriegen. Es ist gerade nicht super effizient, was da passiert, weil es unausgewogen ist und nicht überall gut abgestimmt. Spannend ist diese Aussage, die steht in zwei Punkten drin, zusammengefasst, nämlich natürlich sind Kostensenkungen möglich, auch sehr, sehr erhebliche, aber vornehmlich durch Systemoptimierungen nennen die das. Was heißt denn das? Das heißt, wenn wir ein bisschen geschickter gucken, dass wir die bestehenden Netze höher auslasten, indem wir Wind und Solar und Batterien kombinieren, aber auch lastseitig das mit Flexibilitäten versehen, dann brauche ich halt ein bisschen weniger Netze. Wenn ich flexibilisiere, digitalisiere, das sind alles Systemkosten raus, weil ich weniger Netzausbau brauche. Eine spannende Zahl, die auftaucht, im Verteilnetz, das ist eigentlich das größte Problem heute in der ganzen Energiewende, weil wir da so rückständig sind. 30% Kosteneinsparung könnte man da erzielen durch solche Maßnahmen. Richtig. Und da müssen wir ran. Das ist ein dickes Brett, das ist regulatorisch schwierig und hochkomplex, aber fehlt im 10-Punkte-Plan komplett dieser Punkt, diese 30% Einsparung. Da wird nichts genannt, dass man eine Ambition hat, jetzt an diese Maßnahmen ranzugehen. Auch echt bezeichnend, weil das ganze Ding, dieses ganze Framing war ja, wir wollen Kosten sparen und einer der wesentlichen Punkte, die genannt werden, finden Sie nicht im Maßnahmenkatalog, zumindest nicht in dem explizit das irgendwie beschrieben. Wichtig in diesem Kapitel sind auch unbequeme Sachen. Auch das glaube ich für uns sozusagen als Menschen, die Energiewende total richtig und gut finden. Ich tippe zumindest, die meisten hier im Publikum sehen das so. Es gibt auch unbequeme Punkte, wo wir ran müssen, weil tatsächlich die Art, wie wir heute es mit den Netzen machen, nicht immer richtig sinnig ist. Beispielsweise regionaler Abgleich ist so ein Stichwort. Dass wir mehr darauf achten, wo produzieren wir Strom, wo verbrauchen wir ihn, wie viel Netz brauchen wir eigentlich dazwischen. Das ist super wichtig. Man muss natürlich aufpassen in der Ausgestaltung, dass es nicht so gemacht wird, dass es bremst. Da komme ich nachher auch nochmal zu. Also erfordert viel mehr Transparenz, dass man nicht sozusagen sagen, jo, warum keine Kapazität, dann baust du keine Anlage. So darf es nicht laufen. Aber da müssen wir uns auch mit neuen Ideen befassen, weil sagen, das Netz immer für die letzte Kilowattstunde auszubauen, ist natürlich volkswirtschaftlich überhaupt nicht sinnig. Also wichtig, man kann richtig Kosten sparen durch Systemoptimierung. Und was steht nicht in dieser Formulierung? Da steht nicht, durch weniger Erneuerbare, weil es schlicht falsch wäre. Also, das haben die Gutachter sauber rausgearbeitet. Die Kostensenkungen kommen nicht dadurch, dass wir weniger Erneuerbare bauen, sondern eben durch Systemoptimierung. Nächster Punkt, auch super zentral für ganz viele hier natürlich. Egal welches Szenario, egal wer es schreibt, mit welchen Interessenlagen, wirklich durch die Bank, ein hoher Ausbau der Erneuerbaren ist immer erforderlich. Erst recht bei den Szenarien, die klimaneutral sind, logischerweise. Das ist ein Geschenk für uns natürlich, um zu sagen, egal was wir treiben, wir brauchen, das kommen wir gleich nochmal drauf, weil das versucht wird, taktisch ein bisschen auszubremsen, müssen wir aufpassen. Die Gutachter schreiben noch genauer zu den einzelnen Sparten, wo stehen wir denn da? Jetzt mit Blick auf Jahr 2030, also Wind Onshore war ja ziemlich hinten dran im deutschen Ausbau, aber wurde super angeschoben wieder, sagen die, ja, kann gut klappen, dass wir 2030er Ziel erreichen, wäre ein Riesenerfolg. Solarausbau ist sowieso auf Kurs, das glaube ich, wissen die meisten. Muss man jetzt aufpassen, dass er nicht schwächelt. Da gibt es ein bisschen Anzeichen, komme ich gleich auch nochmal zu. Und bei Offshore werden wir die Ziele 2030 verfehlen, aus diversen Gründen. Die sagen, vielleicht wird es 32. Bei Biomasse schaffen wir die Ziele, die sind aber eigentlich zu klein. Aussage wichtig: Es gibt eigentlich keinen Sicherheitspuffer. Wenn wir schaffen wollen, 80% erneuerbare Energien im Stromsystem zu haben im Jahr 2030, dann geht das nur, wenn wir jetzt auch auf Kurs bleiben mit dem Ausbau, egal welches Szenario. Wenn wir weniger machen, dann drohen wir das zu reißen. Da ist kein Puffer im jetzigen Ausbaupfad. Was haben wir noch? Netzausbau, hatte ich eben schon viel darüber gesagt, brauchen wir weiterhin. Ich glaube, für euch in Diskussion ist wichtig, ist auch im Gutachten ganz viel zu geschrieben, aber keine konkreten Zahlen, weil da gibt es zu wenig Studien. Das, was wir an Netzausbau auch brauchen, das kommt ja nicht nur wegen der Erneuerbaren. Das wird zwar immer so diskutiert, ist aber gar nicht so. Ein großer Teil kommt durch die Elektrifizierung, weil Leute natürlich Elektroautos haben wollen, auch selbst in Deutschland. Und Wärmepumpen und Industrie will sich anschließen und Rechenzentren wollen sich anschließen. Wenn wir das nicht hinkriegen, haben wir echt ein Problem mit der Wirtschaft, weil das ja alles Geschäft ist. Es gibt internationale Zahlen, die sagen, etwa 50% des Netzausbaus sagen, sind eher nachfragegetrieben, also wegen der neuen Verbraucher, die wir anschließen wollen. Und die anderen 50% durch den Zubau der Erneuerbaren. In Deutschland, ich kenne keine guten, genauen Zahlen. Aber wichtig ist eben auch, wir können die Netze besser nutzen durch mehr Überbauung, also mehr die Netzanschlüsse ausnutzen, hatte ich eben schon gesagt. Ein Problem dabei ist, wenn wir das machen wollen, dass bisher die Netze so Blackbox sind. Also, wir haben ganz, also die Verteilnetzbetreiber haben wenig Daten dazu. Das heißt, die betreiben ihre Netze so ein bisschen so, wie sie es mal berechnet haben in der Auslegung. Ja, jetzt ist aber Auslegung und Realität immer was anderes, weil sich ja die Gleichzeitigkeit und ob jetzt wirklich gleichzeitig alle Verbraucher und alle Lasten und Erzeuger, wie ich sie so habe, genau das tun, was ich mal dachte, ziemlich unwahrscheinlich. Das heißt, da addieren sich echt mächtig Sicherheitspuffer in der Planung und wenn wir nicht die realen Daten kriegen, dann wird das nicht, werden wir diese Puffer nicht wegkriegen. Und da sagt eben dieses Gutachten auch sehr deutlich, wenn wir es richtig machen, brauchen wir weniger Netzausbau, als wir denken, weil wir genau diese Puffer eben rausnehmen können. Das ist super entscheidend. Wasserstoffhochlauf, auch eine, also neben dem ganzen, wie viel Strom brauchen wir und erneuerbaren Dingen sozusagen, ist Wasserstoffhochlauf natürlich ein Riesenthema, A, wirklich für Klimaschutz, aber auch sozusagen in der Deutungshoheit und auch im Gefecht der Industrien und der Denkmodelle. Da sagen die Gutachter, der ist aktuell nicht gesichert. Also so wie wir jetzt unterwegs sind, wird das wahrscheinlich nicht klappen mit den Zielen. Vor allem, weil Wasserstoff eben noch so teuer ist, dass er gar nicht sagen, nachgefragt wird und damit auch die Kapazitäten nicht entstehen. Da muss also was getan werden. Da muss man jetzt aufpassen, wie man es macht. Komme ich aber gleich zu, die Idee, weil hier natürlich ganz, ganz viel Wunsch nach der Verlängerung von Geschäftsmodellen drin schlummert. Also es gibt Unternehmen, die haben viel Interesse daran, viele Moleküle im System zu haben, vor allem wenn sie nicht grün sind. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, weil das Thema wirklich hochkomplex ist, auch im europäischen Kontext. Komme ich gleich bei den 10 Punkten nochmal drauf ein. Wichtig aber die Botschaft ist, da sind wir echt nicht on track. Und das war ja auch ein bisschen überhalb das Thema, aber einfach so laufen lassen wird nicht funktionieren, erreichen wir die Ziele nicht und auch Klimaschutzziele nicht, weil ohne Wasserstoff rechtzeitig in der Industrie werden wir nicht zurechtkommen. So, nächstes Groß. Militaristischer Begriff, Großkampfgebiet, das war echt so, wo man sich ordentlich prügelt, ist gesicherte Leistung, diese berühmten 20 Gigawatt Gaskraftwerke, super spannende Frage, was sagt das Gutachten dazu? Das sagt, ja, natürlich brauchen wir mehr gesicherte Leistung, auch kurzfristig. Das Gutachten kam auch deshalb verspätet raus, das war wirklich keine Verschwörung von irgendwem, sondern sehr berechtigt, finde ich, hat an die Gutachter gesagt, wir würden gerne noch den Versorgungssicherheitsbericht der Bundesnetzagentur abwarten und einarbeiten. Das haben die auch gemacht, da kam ja ein paar Tage vorher raus. Insofern alles gut, da ist nichts schiefgelaufen. Und da ist natürlich spannend, hier kommt jetzt dieses Gutachten nicht zu neuen Schlüssen, kann es auch gar nicht noch klüger sein, glaube ich, oder noch genauer als der Versorgungssicherheitsbericht. Wichtig ist aber auch hier wird eben bestätigt, ja, wir brauchen auch kurzfristig mehr, aber eben gesicherte Leistung, nicht Gaskraftwerke. Und was, glaube ich, unterschätzt wird auch in diesem Bericht, Entschuldigung, ist, dass auch hier zu wenig in sowas wie flexibler Biomasse gedacht wird und sagen, der andere Nutzen von KWK. Aber auch, wir reden über 20 Jahre, ne, die wir noch vor uns haben. Und ich bin sehr sicher bei der Innovationsgeschwindigkeit, gerade die wir haben in 10 Jahren. Haben wir auch elektrochemische Speicher, nennen sich Redoxorsysteme, also andere Arten von Batterietechnik sozusagen, die auch tagelang speichern können zu guten Kosten und die auch gesicherte Leistung ersetzen können. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass man ordentlich schrittweise vorgeht und jetzt nicht alles auf einmal baut, schon gar nicht 20 Gigawatt. Krass ist, das finde ich hier gut, auch in der Kommunikation der Frau Reiche dazu, die ist echt defensiver geworden. Also diese 20-Gigawatt-Zahl hat sie nicht mehr genannt, auch nicht auf der Pressekonferenz. Das heißt, da ist auf jeden Fall schon ein Teilerfolg erzielt. Müssen wir dranbleiben, aber geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Bin gleich durch das Gutachten, habe den ersten Teil geschafft. Digitalisierung tut Not. Ach nee, ist ja interessant. Kleine Überraschung. Ziemliches Trauerspiel an vielen Stellen, gerade im Netz. Gehe ich nicht im Detail darauf ein. Wer sich in dem Markt bewegt, ist echt teilweise erschrocken, wie es da abgeht. Ich meine, Software und Digitalisierung sind irgendwie immer Hirn- und Rückenmark von allem mittlerweile, aber wir schicken uns Faxe durch die Gegend in der Energiewirtschaft und stellen zigfach irgendwelche Anträge in verschiedenen Formularen, alle super bürokratisch. Gar keine Frage. Smart Meter, ich nicht auf einen. Also gute Bestandsaufnahme, wenig sehr Überraschendes. Und zuletzt so ein sehr vager allgemeiner Punkt. Ich glaube, das ist ein bisschen auch für die Gutachter nochmal da gewesen, zu sagen, ja, wir sind ja nur die Gutachter. Das haben die auch sehr darauf geachtet, sagen, wir können nur Optionen darstellen, was zu tun ist, muss immer die Politik entscheiden. Ich glaube schon, dass die Institute auch diesen echt ordentlichen Druck, den wir gemacht haben, gemerkt haben, nicht zu viel politische Bewertung reinzubringen oder Präjudizien, sondern einfach nüchtern aufzulisten, sagen, aber entscheiden muss immer die Politik, muss sie auch. Das heißt, auch da haben sich die Gutachter frei gemacht von dem Erwartungsdruck, der vielleicht da war bei der Beauftragung, was zu liefern, was sozusagen die Geschichte des BMW untermauert. Jetzt habt ihr die ersten 17 Punkte geschafft. Ich hoffe, es gibt einen kleinen Überblick. Energiewirtschaft ist halt hochkomplex, aber spannend ist auch in der Gliederung, das werdet ihr gleich sehen, dass man sehr gut sehen kann, wo sind jetzt die politischen eigentlichen Gebiete, wo echt gefochten wird, wo Geschäfte verteidigt werden, und wo Handlungen nötig sind. Das ist jetzt sehr, super spannend zu gucken, ja, was hat jetzt eigentlich dieser 10-Punkte-Plan von der Katharina Reiche eigentlich in sich drin? Naja, 10 Punkte ist ja logisch, aber es geht los mit einer echt, oh, nicht Assange-kräftigen, sondern aussagekräftigen Vorrede. Auch in der Pressekonferenz total spannend, Framing, 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 fand ich. War jetzt nicht anders zu erwarten, aber eigentlich ein bisschen dünn, muss ich sagen. Und vielsagend. Sie hat also viel gesprochen, auch in dem Papier dazu, über, dass die Sonne ja nicht nachts scheint und dass man etwas gucken muss, wie man das System in den Griff kriegt und so. Also eher ein bisschen die alte Geschichte, viel auf Versorgungssicherheit, geschaut, auch viel auf Energiekosten. Dabei nicht erwähnt, dass die im Moment so hoch sind, weil wir das russische Pipeline-Gas verloren haben. Also da ist viel Framing drin gewesen. Was ich aber vor allem interessant finde, da komme ich in meinem Fazit noch zu, es war keinerlei wirtschaftspolitischer Impetus da zu sagen, was machen wir jetzt eigentlich? Also wie schieben wir Wirtschaft an? Was haben wir an Modernisierungsidee für auch den Energiesektor, die Infrastruktur? Sondern es war wirklich eher dieses leider sehr bekannte, ein bisschen rückwärtsgewandte, naja, aber Energiewende mit so viel Erneuerbar ist jetzt eigentlich keine gute Idee. Das sieht man eben auch in den 10 Punkten. Spannend ist, die haben, wurde eben schon gesagt, gar nicht so super viel mit dem Gutachten zu tun. Dazu muss man sagen, diese 10 Punkte sind super vage. Es gibt fast nichts Konkretes an Vorschlägen, was greifbar sein, das machen wir jetzt, sondern viele Wortwolken und die sind natürlich oft nah an dem, was aus dem Gutachten sagt, aber super interpretationsbedürftig. Was auch jetzt schon in einigen Teilbranchen für Irritation sorgt, weil die sagen, was machen wir jetzt so? Ein guter Absatz, um auch was Lobendes zu sagen in dieser Vorrede, ist über Bürokratie, das auch da erkannt ist, totaler Wahnsinn, was wir uns da organisiert haben. Müssten wir ran, das sagen allerdings auch schon viele, mal gucken, ob sie es wirklich machen. Also, wir kommen zu den 10 Punkten. Und jetzt wird es richtig spannend und auch sagen, polittaktisch relevant. Also, der erste Punkt nennt sich, das sind jetzt alles die Originaltitel dieses Papiers, die da kommen, eine ehrliche Bedarfsermittlung zu machen und einen Planungsrealismus, das ist sozusagen das Framing. Was steht dahinter? Das Bundeswirtschaftsministerium möchte also planen mit einem Strombedarf im Jahr 2030 zwischen, ich habe es vorhin gezeigt, 600 und 700 Terawattstunden ist eigentlich das, was die Gutachter sagen, sind Szenarien. Sie sagt am unteren Ende, ohne Beleg, also eher Richtung 600. Total krass. Wir haben eine Wirtschaftsministerin, die ist dafür da, Wirtschaft anzukurbeln. Die ist dazu da, Modernisierung zu organisieren, das heißt auch Elektrifizierung, ja, alles Wachstum, ist ja alles irgendwie Boom, wenn man irgendwie mehr Aktivität hat im Bausektor mit Wärmepumpen, wenn die Elektromobilität abgeht, wenn die Industrie elektrifiziert, ist alles wirtschaftliche Treiber. Die sagt aber, nö, ich plane im Prinzip mit schlechtem Wirtschaftswachstum und Deindustrialisierung. Ohne Scherz, weil die Szenarien, die darauf hinauslaufen, so 600 Terawattstunden zu haben, die rechnen genau mit kein Wirtschaftswachstum und Industrie geht verloren. Das ist die Planungsgrundlage der Frau Ministerin ist jetzt genau das. Das kann es ja echt nicht sein und da müssen wir sie und können wir sie richtig stellen. Ich glaube, das ist ein bisschen peinlich eigentlich. Ist für ihren Kurs aber wichtig. Die Zahl braucht sie sozusagen, weil sie ansonsten was anderes nicht herleiten kann. Auch im Vortext, ich habe schon gesagt, das Motiv war eben nicht, wir wollen die Wirtschaft ankurbeln und damit Stromverbrauch, weil logischerweise wirtschaftliche Aktivität es treibt, sondern wir reduzieren, in dem Kapitel wird auch konkret genannt, eine Streckung oder Reduktion der Offshore-Ziele, eines der wenigen konkreten Dinge, die in dem Papier stehen. Kann man diskutieren, Verschiebung, das ist ein bisschen real wahrscheinlich anzunehmen, muss man nur aufpassen, dass es halt nicht alles nachher in Bremserei aussieht. Der zweite Punkt, klingt erstmal total sinnvoll, die erneuerbaren Energien markt- und systemdienlich fördern, müssen wir machen, ne? Kann jeder unterschreiben. In dem Detailtext verstecken sich aber Punkte, wo man jetzt ein bisschen aufpassen muss, was meint sie denn damit? Also wieder zwei der ganz wenigen echt konkreten Handlungen, die sie jetzt ankündigt, ist das Abschaffen der fixen Einspeisevergütung, ist der erste Punkt, und keine Vergütung mehr bei Negativpreisen zu zahlen für erneuerbare Anlagen. Abschaffen fixe Einspeisevergütung. Hier geht es vor allem um die kleinen PV-Anlagen. Die kriegen heute Geld nach EEG, selbst wenn Preis negativ ist. Und klar macht das keinen Sinn. Müssen wir uns auch ehrlich machen. Das Modell ist nicht mehr in Ordnung. Das ist irgendwie doof. Und dass wir was Neues brauchen, total richtig. Ich würde sogar weitergehen und sagen, lass uns überlegen, was besser ist als diese Eigenverbrauchslogik, weil die ja dazu führt, dass auch die Eigenverbrauchsbatterien gar nicht dem Markt, dem System helfen, sondern morgens schon voll sind und mittags, wenn die Preise mies sind, die Batterien aus dem Markt draußen sind. Also da müssen wir richtig ran. Das Problem ist nur, dass diese klare Aussage, das werde ich jetzt abschaffen, diese Einspeisevergütung, die fixe, nicht begleitet ist mit den zwingend erforderlichen Bedingungen dafür, nämlich, dass wir überhaupt Smart Meter haben und einfache Prozesse, um Direktvermarktung zu machen, damit dann die AnlagenbetreiberInnen überhaupt den Strom aus ihren kleinen Anlagen irgendwie vermarkten können. Oder sauber messen, abrechnen, irgendwie. Wenn man das nicht zusammendenkt, dann ist es ein Marktrückgang, den man baut. Die Frau Reich hat in der Pressekonferenz gesagt, ja, die werden ja eh gebaut, insofern brauchen wir die Förderung nicht mehr. Und ja, es wird teilweise wirklich trotzdem gebaut und dann nochmal, den Punkt müssen auch uns eine neue Lösung überlegen, das ist nicht mehr gut, was wir da haben. Das Gutachten weist aber darauf hin, dass wir aktuell im Kleinanlagenmarkt einen Rückgang sehen. Den sieht man real in den Ist-Zahlen, da wird gerade weniger gebaut, da müssen wir schon aufpassen. Wenn wir weiter bremsen, ist es eine Zielverfehlung. Müsste man sagen, wir kompensieren das an anderen Stellen durch andere Maßnahmen, damit eben in Summe das Solarziel nicht unterschritten wird, was wir brauchen, um auch das 80%-Ziel 2030. Es gibt bei Juristen so eine Formulierung, die heißt billigend in Kauf nehmen. Das ist einer der Punkte von mehreren, wo ich tatsächlich auch mit all den Vorreden von der Frau Reiche glaube, ich will ja nichts unterstellen, aber schon glaube, dass sie billigend in Kauf nimmt, dass eben einfach die Erneuerbaren runtergebremst werden, aber es taktisch ein bisschen geschickter verkleidet, nicht mehr ganz so offensiv sagt wie in der Vergangenheit. Der dritte Punkt klingt auch erstmal total sinnig in der Überschrift: Netze, erneuerbare und dezentrale Flexibilität synchron ausbauen. Super, will jeder. Ich kenne keinen, der es nicht will. Großartige Sache. Auch gut, dass jetzt das Papier von der Frau Reiche sagt, und ja, wir halten an dem Ziel fest, im Jahr 2030 80% erneuerbare Energien im System zu haben. Super. Sie hat das mindestens gestrichen, das stand da bisher, das hat sie jetzt nicht mehr mindestens, das ist schon mal ein kleines Indiz, aber jetzt kommt etwas, das hat der Fokus, glaube ich, Taschenspielertrick genannt und ich persönlich, wieder ohne der armen Frau Reich dazu nahe treten zu wollen, lese das ganz genauso. Wenn wir jetzt kombinieren die Aussage, Frau Reich rechnet mit einem sehr kleinen Stromverbrauch, der eigentlich nicht unser Ziel sein kann, wegen Wirtschaft und wegen Elektrifizierung. Und sie sagt, naja, bei den Erneuerbaren mehr Ausbautempo mache ich nicht, sondern eher gucke ich Offshore runter, PV-Kleinanlagen runter, mal gucken, kriege ich noch weniger rein. Dann wird sie dieses Ziel der 80% verfehlen. Wie soll das gehen? Wenn die Wirtschaft anspringt, reicht der Strom nicht aus, zumindest der Erneuerbaren nicht. Und das ist echt perfide, ne? Also dieses immer gute Botschaft nennen, ja, ich halte ja am Ziel fest, aber ich nehme wieder billigend in Kauf, dass ich es natürlich total verfehle. Und das ist für die Wirtschaft schlecht und fürs Klima sowieso. In diesem Punkt 3 sind andere so ein bisschen vagere Formulierungen. Da müssen wir höllisch aufpassen als Branche nachher, weil es da auch um die Regeln geht, wie erneuerbare Energieanlagen eigentlich ans Netz angebunden werden. Dass man da ein bisschen was synchronisiert, da müssen wir ran, habe ich schon gesagt. Es macht keinen Sinn, irgendwie das Netz für die letzte Kilowattstunde Erzeugung zu optimieren. Viel zu teuer. Ne? Das macht volkswirtschaftlich keinen Sinn. Abregelung von erneuerbaren Anlagen müssen wir in Kauf nehmen. Das ist sinnvoll volkswirtschaftlich. Wie viel müssen wir diskutieren? Aber es ist sinnvoll, das zu tun. Muss halt einfach die Wirtschaftlichkeit der Anlagen trotzdem gegeben sein. Aber hier müssen wir aufpassen, dass nicht daraus wird beispielsweise das Recht auf Einspeisung, das daran gesägt wird. Es ist wichtig, sowas wie flexible Einspeiseverträge heißt, dass man also solche Netzanschlüsse flexibler und besser nutzen kann. Das geht in Vertragsform, auch heute schon ein bisschen. Die sind zwar nicht gut gemacht, nutzt kaum einer, aber die Idee des Instruments ist gut. Aber es darf niemals ersetzen, dass jemand, der eine Anlage anschließen möchte, auch ein Recht darauf hat. In welchem Umfang auch immer, aber ein Recht darauf hat. Weil dann eine totale Asymmetrie reinkommt, dann wird der Anlagenbetreiber oder Richter zum Bittsteller beim Netzbetreiber und dann geht gar nichts mehr. Also da müssen wir wirklich aufpassen, weil das ist wieder sowas, wo man. Das ist sehr nerdig, ne? Also es ist ziemlich tief verdeckt, das ganze Ding. Aber da kann tatsächlich auch viel drohen, wenn man Erneuerbare nicht so gerne mag, ohne dass man das öffentlich so richtig in Schlagzeilen erkennen Deshalb auch Aufruf an uns selbst, auch an die Branche. Da müssen wir echt Vorschläge machen. Ich finde da auch die Erneuerbaren und die Bubble sagen nicht gut genug darin, bessere Vorschläge zu machen, als wir lassen es beim Alten. Da müssen wir ran, müssen uns selber ein bisschen bewegen. Super spannend, auch in andere Länder zu gucken, haben wir jetzt keine Zeit zu, weil da ist das überall auch ein Thema. Das wird da teilweise auch ganz anders schon gelöst als in Deutschland. Beispielsweise macht es Sinn, dass man Geld bezahlt, wenn man einen Netzanschluss reservieren möchte, auch für die Batterien. Macht ja Sinn, weil das ist ein rares Gut, haben wir viel zu wenig Netzanschlusskapazität für, alle wollen es haben, alle muss ich bewirtschaften. Ansonsten habe ich auch Glücksritter, die einfach nur Massenfaxe schreiben und Netzanfragen rausballern und damit Betreiber blockieren. Das können wir auch nicht wollen. Da müssen wir eigene gute Vorschläge machen, um das in den Griff zu kriegen. Macht Frau Reiche eben leider nicht. Das ist das. Also da ist, ich sehe da nirgendwo in dem Papier eine Gelinghaltung für Energiewende. So deutlich kann man das, glaube ich. Dann, nächster Punkt heißt technologieoffenen Kapazitätsmarkt schnell implementieren. Schönes Politikersprech. Da geht es um die Gaskraftwerke, die berühmten. Ne? Die stecken da drin und wir sagen, Teilerfolg mindestens. Weil in der Pressekonferenz, auch in dem Papier, ist ein viel breiterer Technologiemix jetzt enthalten als nur Gaskraftwerke. Einer der wenigen Anlässe, wenn ich ja scherzen darf, wo das Wort technologieoffen aus dieser Richtung mal sinnvoll verwendet wird. Weil nur Gaskraftwerke ausschreiben ist nicht technologieoffen. Und da muss man jetzt gucken, wie die Ausschreibung genau gemacht wird. Aber wir werden zusätzliche steuerbare Leistung brauchen. Das hatten wir schon, dass es jetzt nicht mehr nur Gas ist. Auch die Zahl 20 GW fiel nicht. Ich glaube, das ist ein Teilerfolg. Müssen wir nur darauf achten, dass das jetzt so ausgeschrieben wird, dass es nicht dann doch 20 GW Gas werden. Fünfter Punkt, Flexibilität und Digitalisierung voranbringen. Ja, logisch, ist auch ein No-Brainer. Auch wieder super spannend, wenn man guckt, welche Agenda wird da vielleicht verfolgt. Super vager Abschnitt, steht fast nichts Konkretes drin, außer zwei Sachen. Eine konkrete Sache ist, ja, wir wollen Smart Meter Rollout endlich voranbringen, aber mit der Einschränkung, das sollen bitte nur die Verteilnetzbetreiber machen. Das Gutachten hat klar gesagt, mehr Wettbewerb, die kriegen das nicht hin, viel zu langsam. Wir müssen da irgendwie die Marktakteure mal reinbringen und hier sagt das die 10 Punkte, aber nö, das Gutachten ist uns ja gar nicht so wichtig als Grundlage unserer Energiepolitik. War mal anders gedacht. Ist aber gar nicht. Wir machen das nur über die VNB. Echtes Problem, finde ich. Finden natürlich, da ist so ein bisschen, also E.ON findet das bestimmt nicht schlecht, sage ich mal vorsichtig. Dann zweiter Punkt, es ist angedeutet nur, dass da diese Digitalisierungstechnologien, Smart Meter genannt, zukunftsfest sein sollen. Das klingt wie eine Absage an sehr gute Vorschläge, nennt sich Smart Meter Light. Also man könnte ja viel einfache Technik verwenden, wenn es nicht darum geht, Verbraucher wie Wallboxen und Wärmepumpen zu steuern, sondern denen erstmal nur Preissignale zu übermitteln, damit die sich marktdienlich verhalten können. Wäre auch schon was gewonnen. Da gibt es einfachere Lösungen, Smart Meter Light, wenn die sich. Das klingt wie eine Absage davon. Der Markt ist da echt verunsichert, wenn man mit Akteuren spricht. Was passiert da jetzt? Ist überhaupt nicht gut. Ein solches Papier sollte nicht verunsichern, tut es hier aber an der Stelle. Müssen wir abwarten, was da eigentlich gemeint ist. Viele Energiemärkte, ja, da geht es um die einheitliche Preiszone, ist, finde ich, nicht wirklich hinterlegt im Gutachten. Da sind auch die Meinungen unterschiedlich, was sinnvoll ist. Klar ist, sagt auch das Gutachten, wir brauchen irgendwelche lokaleren Preissignale, die auch ja, die Netznutzung, das Engpassmanagement irgendwie mit bewerkstelligen. Das geht durch eine Aufteilung der Preiszonen, aber nicht nur dadurch, das wäre noch immer zu grob. Ich meine, es wäre sinnvoll, aber das ist, glaube ich, weniger eindeutig das Thema als so, was man jetzt hier nicht sagen kann, völlig abgewichen von irgendwie Common Sense. Sie legt sich aber fest, einheitliche Preiszone bleibt. Zu anderen Preissignalen sagt sie, wollen wir entwickeln, aber wie? Mal gucken. Sind gleich durch. Förderregime überprüfen. Hier ist was zu mitschreiben gleich. Super gut. Förderregime überprüfen klingt super sinnvoll. Subventionen senken auch. Spannend ist jetzt wieder, was ist denn damit gemeint? Da habe ich euch was zu mitschreiben. Stift und Zettel, weil da steht der schöne Satz drin, ist die Eröffnung dieses Artikels. Alle Fördermaßnahmen und Subventionen werden auf ihren volkswirtschaftlichen Nutzen hin überprüft und auf das unbedingt nötige Maß reduziert. Also wenn es nochmal ums Dieselprivileg geht oder ähnliches, zieht man diesen Satz raus, ne? Also es ist schon spannend. Das meint sie bestimmt nicht damit, aber er ist da so hingeschrieben, dass es natürlich für alle energierelevanten Sachverhalte geht. Vermutlich meint sie eher damit Förderung in das, was modern ist, aber kann man ja vielleicht mal verwenden. Achso, noch vielleicht zu dem Punkt insgesamt, da steht noch was anderes drin, nicht zu den Subventionen, sondern das ist echt sehr, sehr kritisch. Der ETS soll jetzt das Hauptinstrument werden, um Marktsteuerung und Optimierung zu übernehmen, weil man ja andere Subventionen runterfahren möchte. Ich finde das grundsätzlich immer eine super Idee, aber da sind die Preise viel zu niedrig, das sagt ja das Gutachten. Das sagt explizit, dass natürlich dieses Preisniveau nicht reicht für Steuerungswirkung ausreichend und auch Transformationswirkung vor allem viel zu klein. Die sagen Juristen, dann würde billigend in Kauf genommen, dass man alle Ziele wieder verfehlt, wenn man das wirklich macht. Also jetzt runter, alle wegschneiden, wir machen vor allem ETS. Da geht Transformation und Klimaschutz mit echt in die Hose. Forschung, wir werden schon weicher, merkt ihr, es geht weiter nach hinten raus. Ja. Warum da jetzt Forschung drin steht, ist eigentlich schon interessant. Es geht ja um Akutmaßnahmen für Energiepolitik. Der erste Punkt ist Tiefengeothermie. Muss man dran forschen. Weiter hinten steht CCS, also Carbon Capture and Storage, Kohlenstoffmanagement. Muss man auch dran forschen, finde ich super. Der Treppenwitz ist der zweite Punkt im Abschnitt, heißt Kernfusion. Und das ist total putzig, weil die wird ja in den nächsten 25 Jahren nichts mit Energiewende zu tun haben. Und hat deshalb eigentlich in einem Papier zu Sofortmaßnahmen überhaupt nichts zu suchen. Da merkt man, da wird eher ein bisschen das eigene Publikum nochmal bedient, aber das ist nicht so ganz operationalisierbar hier. Punkt 9, Wasserstoffhochlauf hatten wir schon eben, echt eine große, große Baustelle, die auch nicht einfach zu lösen ist, bin ich ganz ehrlich. Entscheidend ist natürlich, dass jetzt hier der Kurs überrascht nicht dahin geht, den für alle Farben zu öffnen, wie man das nennt, also nicht nur grünen Wasserstoff, sondern auch Türkis und irgendwas aus fossilen Quellen mit zuzulassen. Als so technoökonomisch kann ich mir da sogar ein paar Sachen vorstellen, aber in der politischen Debatte muss man immer sagen, Vorsicht, wer der Gasindustrie einen Finger reicht, der hat einen Arm verloren. Und das ist genau das, was hier passiert. Es geht um fossile Geschäftsmodelle. Wenn man da irgendwas zulässt, was ich eigentlich ja technoökonomisch mir sogar vorstellen könnte, aber es ist echt total vermintes Gelände. Höllisch aufpassen, was da auch drin steht, und das ist, sagen, unterstützt diesen Kurs zu blauem Wasserstoff, den ich für falsch halte, dass gesagt wird, die Ziele für Elektrolyse, die sind ja ganz entscheidend, um überhaupt eigenen Wasserstoff herzustellen, für Speicherung, für Industrie. Und die Ziele sind nicht erreicht worden, werden auch so nicht erreicht werden. Und da ist jetzt der Satz drin, die Ziele sollen an die Nachfrage angepasst, die aber nicht hochläuft, weil zu teuer und Wasserstoff fehlt. Also jetzt droht da wieder so ein Teufelskreis, wieder so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich also kein Angebot habe, weil keine Nachfrage da ist, habe ich kein Angebot, keine Nachfrage. Also hier droht wirklich, dass man die strategische Rolle von eigener Wasserstoffproduktion überhaupt nicht wahr und ernst nimmt. Sagt, du, können wir importieren als blauen Wasserstoff. Und solche Abhängigkeiten haben wir gerade echt blutige Erfahrungen gemacht. Sollte man nicht wieder reinlaufen in solche Abhängigkeiten, macht keinen Sinn. Bin gleich durch. Punkt 10, Carbon Capture and Storage ist insofern witzig, dass er drin steht. Nee, ist nicht witzig, weil in das ganze Gutachten sagt da nichts zu. Das war überhaupt nicht Forschungsgebiet oder Untersuchungsgebiet. Soll jetzt hier stark als Technologie etabliert werden. Klar ist, wir brauchen Carbon Capture and Storage in gewissen Industrien, Zement und so weiter. Ganz ohne wird es nicht gehen. aber nicht, so wie es jetzt hier drin steht, im Kraftwerkssektor. Da ist das so ökonomischer Unsinn. Ich gucke auf die Uhr, ich erkläre nicht genau warum, aber die kriegen ihre Auslastung nicht, sind viel zu teuer, treiben die Kosten nur weiter hoch. Und das ist wieder so ein Thema, alte Agenda durchziehen, obwohl sie nicht im Gutachten steht, kann man auch wieder, glaube ich, gut verwenden. Es gab ja die Aussage, dieses Gutachten soll die Grundlage der zukünftigen Energiepolitik sein. Und solche Punkte zeigen, dass das nicht ist. Das war der Versuch einer Rechtfertigung der eigenen Linie vielleicht an einigen Stellen, wenn man es wirklich mal zugespitzt ausdrückt. Aber es ist eben nicht die umfängliche Grundlage. Da gibt es Grundlagen, die woanders herkommen und die sollten dringend offengelegt werden. So, was bleibt also, wenn man jetzt sagt, man will die Frau Reiche verstehen? Ich habe es versucht darzustellen, dass es sowieso ein bisschen zu groß geratene Aufgabe ist, sie verstehen zu wollen, aber ihr Fazit auch in dem Papier, da steht viel von mehr Markt und Ganzheitlichkeit drin, das finde ich super, das liefert das Papier aber nicht. Und damit ist es, wenn man sie verstehen möchte, glaube ich eher, da hilft dieses Gutachten nicht. Ne? Weil es eben nicht rational belegt. Das heißt, relevanter scheint mir jetzt mit Blick auf die Abweichung zwischen Gutachten und dem, was in den 10 Punkten drin steht, dass alles, was Modernisierung ist und so total dynamische Industrien, Batterien und Elektrifizierung, der ganze Kram, das unterschätzt sie einfach. Also das ist auch ein bisschen menschlich. Also bin ich gar nicht, meine ich jetzt gar nicht zu negativ. Ist der zweite Punkt. Sie hat vielleicht, wenn man vor 20 Jahren gelernt hat, sozusagen, und dann noch bei den falschen Leuten, dann hat man viel davon echt nicht verstanden. Das übersetzt sich in den Auftrag. Ich weiß, es ist schwierig und mag auch sein, dass einige glauben, da ist eine gewisse Resistenz da, aber erklären, erklären, erklären. Ich habe hier auch ein paar Spitzen abgesetzt. Vielleicht, ich hoffe nicht zu spitz, aber nur mit Polemik gewinnen wir das Spiel nicht. Wir müssen schon gucken, dass wir auch gute Argumente haben. Ich hoffe, ich habe die auch aufgezeigt. Ja, wir müssen sehr stark über die Argumente kommen, weil wir eben ansonsten diese Unterschätzung und diese einfach alte Denke da nicht austreiben können. Das ist der eine Aspekt, sozusagen. Wenn man verstehen will, was da schief läuft in dieser Abweichung zwischen 10 Punkten und Gutachten, ist teilweise wirklich ein Erkenntnisproblem oder ein nicht erkennen wollen. Das geht nur irgendwie mit einbimsen. Das Zweite ist natürlich auch, klar, da dürfen wir nicht naiv sein, hat natürlich mit der Frage zu tun, wessen Interessen vertrete ich. Man liest hier schon sehr viel Gasindustrie drin, ne? CCS, Gaskraftwerke werden ein bisschen gedämpft, Elektrifizierung lieber nicht so, Koalitionsvertrag, Gasnetze erhalten wir für irgendwelche komischen Moleküle. Das sieht man schon drin und auch dieses zentralisierte Smart Metering-Thema, Netzbetreiber schon nicht zu stark anfassen, Smart Metering dehnen lassen. Da ist schon einfach überhaupt keine Sympathie für dezentrale Energierevolution drin. Da müssen wir ran. So, Sollbruchstellen hatte ich aufgezeigt. Wo man sie, glaube ich, wirklich auch stellen kann, ist als Wirtschaftsministerin bei dieser grotesk niedrigen Stromverbrauchsannahme. Wirtschaftspolitischer Wahnsinn, kann man nicht wollen. Auf jeden Fall auch, dass es alles mega vage ist. Das ist für 100 Punkte, für 100 Tage und ein starkes Gutachten viel zu wenig an konkreter Lösung, die da jetzt auf dem Tisch liegt. Die wenigen Vorschläge sind eher eigentlich kontraproduktiv. Es gibt keine Modernisierungsagenda, dieses 80%-Ziel wird sie so nicht schaffen. Und vor allem, es gibt sehr viel Überlapp, das hatte ich letztes Mal erzählt, zwischen wo alle sich einig sind, müssen wir machen. Das ist kaum konkret adressiert. Vage steht es hier und da müssen wir auch ran. Und das ist, glaube ich, das Thema Allianzen bilden, hatte ich letztes Mal schon gesagt, mit wirtschaftlichen Akteuren, die vielleicht Standorte elektrifizieren wollen, die Rechenzentren anschließen wollen, die es alles nicht können. Mit denen sich zusammentun und sagen, das ist für die Wirtschaft einfach wirklich schädlich. Nochmal, das haben ganz viele Länder das Problem, nicht ganz so ausgeprägt wie wir, was die Strukturen angeht, aber im Ausmaß an Negativpreisen war es noch viel krasser als wir. Da müssen wir ja solche Allianzen bilden. Und auch als Fazit kann man festhalten, auf jeden Fall wird billigend in Kauf genommen, die Klimaziele zu verfehlen. Ich glaube, die Analyse kann man gut begründen. Und das ist ein ziemliches Desaster. Was tun wir jetzt? Ich habe schon gesagt, viel erklären, mehr eigene Vorschläge machen. Echt wichtig, da dürfen wir auch nicht. Also, es ist weltweit Themen, da sind auch andere Länder weiter als wir mit diesem Systemintegration, flexibilisieren, auch Überbauung, nicht jede Kilowattstunde ins Netz kriegen und nicht vergütet bekommen. Das sind andere Länder positiv weiter, da müssen wir uns modernisieren. Immer klar machen, es geht um unsere Wirtschaft, um unseren Wohlstand. Und klar, viele von euch draußen weiter Projekte machen, weiter kämpfen. Dann möchte ich einen ganz kleinen Werbeblock anschließen, wenn ich die Minute noch habe. Ich bin ein bisschen über der Zeit. Aber das möchte ich machen, weil wir in Hamburg gerade eine super klasse Chance haben, ein echtes Signal zu setzen. Jetzt sind hier von den knapp, weiß nicht, 5000 Leuten nicht alles Hamburger, aber jeder kennt jemanden in Hamburg, ganz sicher. Oder die Firma ist in Hamburg. Wir haben ja am 12.10. einen Volksentscheid, da wird ein Gesetz kann beschlossen werden. Das ist ein hartes Gesetz, kann sich keiner dagegen wehren, das ist ein Volksentscheid. Und es ist ein richtig cooles Klimaschutzgesetz, was da neu entschieden werden soll. Das zieht als erstes einen Managementrahmen ein, sagt also, Leute, hier werden Jahresziele gemacht, die werden zeitnah gemonitort und wenn es nicht passt, werden Abweichungsmaßnahmen getroffen. Richtig coole Sache. Normales Projektmanagement, aber erstaunlich, normalerweise wird Klimaschutz ohne Projektmanagement gemacht. Es wäre in Hamburg richtig toughes Projektmanagement, darauf die Ziele zu erreichen. Als zweites kommt sozialer Ausgleich rein, der fehlt nämlich, den brauchen wir für die Akzeptanz. Es geht nicht, dass vor allem die eh von den Kosten sehr belasteten, entweder schwächeren Haushalte oder Unternehmen die Rechnung zahlen. Und als drittes, das Klimaziel wird vorgezogen, Neutralität für 2040. Ambitioniert, aber machbar. Und ein super Signal, es gibt in Deutschland keine Großstadt bisher, die so ein Ziel hat. Weltweit gibt es die, ne? Denk an moderne Städte, da bist du bei irgendwie ja, Kopenhagen, Paris, San Francisco, was auch immer. Es gibt keine deutsche Großstadt mit so einem Ziel. Ein paar Bundesländer haben das, aber das wäre echt ein Signal. Und ich finde das geil, wenn wir der deutschen Debatte einen Schubs geben können und sagen, ja, wenn in Deutschland bundesweit gebremst wird, wir zeigen, dass auch die Zivilgesellschaft echt nach vorne will. Insofern, wenn ihr Leute kennt, quatscht die an, die sollen sich mit beschäftigen. Wahlunterlagen haben alle bekommen. Das Ziel ist erreichbar. Es wurden 100.000 Unterschriften gesammelt, um diesen Volksentscheid möglich zu machen. Coole Leistung. Coole Leute, die es machen. Und es braucht nur einen guten Faktor 2 davon an Ja-Stimmen. Und dann kann das Ding fliegen. Und das ist echt machbar. Also, mobilisieren, machen, helfen, egal wo ihr in Deutschland seid, sprecht eure Hamburger Freundinnen Freude an. Ich bin durch. Ich habe viel gequatscht. Hoffentlich nicht alle rausgequatscht. Die Zahlen sind noch halbwegs stabil. Ich freue mich total auf die Fragerunde. Noch ein Mini-Werbeblock sei vielleicht zum Abschluss erlaubt, wenn ihr noch irgendwie tiefer rein wollt oder auch Material haben wollt. Ich habe ein Buch geschrieben, wurde schon gesagt, ist total lesenswert, erkläre ich die ganzen Hintergründe noch auch weltweit. Geht es mir gar nicht mehr drum. Da gibt es eine Homepage hier. Ich habe da bisher leider nur 9 Infografiken. Aber wenn ihr selber irgendwo Sachen erklärt, politisch seid, die sind zur freien Nutzung. Ich verspreche auch, das werden noch mehr. Ich habe gerade ein Zeitthema, aber ich möchte, dass da ganz viel cooles Material ist, um Energiewende zu erklären, das alle verwenden können, um den Leuten deutlich zu machen, dass es eben gar nicht nur um Klimaschutz und die Vorteile davon geht, eine lebenswerte Welt zu haben, sondern dass es vor allem Wirtschaftsfaktoren sind und Zukunftsfaktoren für unseren Wohlstand und alles ziemlich cool. Also guckt da mal drauf. Und ja, dann, da wollte ich enden. So, jetzt bin ich wieder im normalen Raum. Hör auf zu quatschen und freue mich auf eure Fragen.
Ja, krass. Lieber Tim, was für ein Ritt dadurch. Also kann, glaube ich, gar nicht so zusammenfassen. Ich fand es total spannend, dass du an vielen Stellen gesagt hast, ihr hört mich, gell? Warte, ich mache mal kurz deinen Bildschirm wieder weg. So, dass du an vielen Stellen gesagt hast, so, oh, da hat der Druck aber schon ein bisschen geholfen, da ist sie defensiver geworden. Und da will ich auch Sven jetzt eigentlich direkt mal reinnehmen, weil unsere Top-Frage hier, und keine Angst, wir haben schon gesagt, wir überziehen ein bisschen, damit wir noch mehr Fragen heute beantworten können. Ich glaube, das ist alle für alle okay von uns dreien. Will ich die erste Frage von Philipp Schmalgold, den viele von euch kennen, einmal vorlesen und dann die Frage so ein bisschen an Sven weitergeben und sagt die Frage so, wie viel Einfluss haben wir denn vielleicht schon genommen? Denn Philipp fragt, wie kann noch Einfluss darauf genommen werden, dass die 100 Klimamilliarden wirklich in Klimaschutz investiert werden und nicht in Erdgaskraftwerke, Strafzahlungen an die EU und so weiter? Und ich würde mal sagen, so ein bisschen, wie viel Einfluss haben wir denn schon auf Frau Reiche genommen in den letzten Wochen in deiner Einschätzung? Und sieht man das vielleicht auch schon an dem, was sie da präsentiert hat?
Also, mein Eindruck ist ähnlich wie der von Tim. Wir haben ja sehr früh und ich selber habe sehr früh angefangen, Videos von den Aussagen von Frau Reiche einfach zu verbreiten und zu kommentieren, weil die waren eben so deutlich. Ich muss sagen, in den letzten Wochen ist mir das Material so ein bisschen ausgegangen, weil sie deutlich vorsichtiger formuliert. Also Gruß ins BMWE, die Pressestelle macht einen guten Job und passt besser auf. Das ändert aber natürlich an vielen Stellen noch nicht die Substanz. Und was ich aber auch wahrnehme, ist, dass sowohl aus der CDU als auch aus der SPD sich Stimmen mehr oder weniger öffentlich mehren, die sagen, also so haben wir das aber nicht gemeint. Und im Koalitionsvertrag steht was ganz anderes. Und viele der Bundestagsabgeordneten haben ja in ihrem Wahlkreis viele Akteure, die davon zu verlieren hätten. Also dieser zu glauben, dass sich da nichts bewegt, das glaube ich nicht, sondern wir haben sehr wohl die Chance, diese Agenda zu verändern. Ich glaube, das Problem ist immer, oder die Herausforderung ist immer, es ist relativ leicht, etwas zu stoppen, was viele Gegner hat. Die Energiewende braucht aber ständige Verbesserungen. Tim hat das eben auch gesagt. Wir dürfen nicht in eine konservative Haltung fallen, dass das alles so bleiben soll, wie es ist. Das ist auch während der Jahre von Robert Habeck war das ein ständiger Verbesserungsprozess und nicht alles ist fertig. Und dafür die positive Energie zu entwickeln, wenn eine Ministerin eigentlich was anderes möchte, sondern eigentlich runterrechnen will, da sehe ich eigentlich das Problem. Wir werden aber sicherlich diesen Herbst zu diesen Themen sehr viele Aktionen und Aktivitäten entfalten. Ganz genau werden wir das hier noch nicht verraten, aber ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn man überall vor Ort alle Akteure zusammenbringen würde, die sich für die Energiewende interessieren. Umweltverbände, Wirtschaftsakteure, so bis hin zu den lokalen Banken, plus politisch Interessierte, Gewerkschafter, Betriebsräte aus den Unternehmen und vor Ort sozusagen diesen Prozess voranzubringen. Es stockt ja auch oft vor Ort. Es gibt Themen mit den Verteilnetzbetreibern und umgekehrt gibt es da überall Politiker, die, finde ich, sich nicht neutral verhalten können, wenn man so ein entscheidendes Projekt zurückbauen will.
Genau, und morgen, wenn man noch was akut was tun will, morgen habe ich schon gesagt, das Klimastreik, das ist sicher auch ein guter Ort, wo man sein kann und da auch beim Klimastreik drüber zu reden, was wir heute auch gehört und gelernt haben. Ich glaube, viel weiter erzählen und viel berichten ist auch wichtig. Da nochmal der Aufruf auch dazu. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen durch die Fragen. Amelie hat auch noch ein paar Fragen im Hintergrund rausgesucht. Vielen Dank. Ich mache jetzt erstmal so ein paar die Top-Fragen und dann gehen wir nochmal durch und gucken, was in der Liste noch so ist. Ich lasse die politischen Fragen mal so ein bisschen ans Ende und gehe jetzt mal für Tim so ein paar irgendwie noch die, sagen wir mal, technischen Fragen so. Zwei Fragen, die gehören eigentlich zusammen. Einmal von Beate und dann von jemand, die ihren Namen nicht genannt hat. Beate Uhlmann fragt, welche Rolle spielen die Netzbetreiber in der ganzen Sache? Sind sie eher pro Erneuerbare oder Contra? Und dann die andere Frage dazu ist, die spezifiziert das noch ein bisschen, welche Rolle spielen denn die Stadtwerke in Deutschland dabei? Von denen, sagt die Fragestellerin, habe sie dazu sehr, sehr wenig gehört. Also wo stehen die Netzbetreiber, wo stehen die Stadtwerke?
Also ganz pauschal kann man das natürlich nicht sagen bei 68 Netzbetreibern. Es gibt viele, die wirklich, ich sag mal, eigentlich wollen. Einige machen auch wirklich vieles möglich. Die gibt es total cool, auch in der Fläche teilweise. Es gibt auch viele, die das Gegenteil sind. Die wollen das wirklich nicht. Hat vielleicht auch mit, also gar nicht nur mit den Strukturen zu tun, dass die alle überlastet sind, ohne Ende. Mir tun die Leute da echt leid. Auch die, die wollen, die arbeiten wie die Irren in komischen Systemen und mit doofen Prozessen und viel zu vielen Anfragen. Es ist auch wirklich, und irgendwann, wenn man so dicht ist, dann fängt man auch an abzublocken, weil man einfach nicht mehr kann. Muss man auch wirklich fair sein. Aber natürlich gibt es auch da viele, viele, sagen wir mal, alte Strukturen mit viel altem Denken, die es nicht verstanden haben und dann auch vielleicht sagen, ja, soll ich mir das jetzt auch noch antun und Digitalisierung? Also die auch wirklich bremsen. Was merkt man daran, dass die teilweise völlig abstruse Forderungen stellen, gerade am Thema Batteriespeicher äußert sich das, wie die Dinger zu betreiben sind. Wirklich völlig technisch nicht begründbar und hielt den Business Case. Gleichzeitig, und ich bin ja mal ein Freund davon, Brücken zu bauen, muss man eben sagen, dass es auch in der Branche viele gibt, die einfach nerven. Also wenn ich per Massenfax Netzbetreiber anfrage nach irgendwas und der Prozess ist schon so, dass die es gar nicht können, und so, dann mache ich nur den Markt kaputt. Und da bin ich schon sehr dafür, dass wir auf beiden Seiten das ein bisschen beruhigen und sagen, also wir sorgen dafür, dass Profis mit Profis reden können und dann auch die Zeit haben zu reden, weil nicht beide Seiten so dicht sind mit irgendwelchen komischen Sachen. Das hilft. Und Thema Stadtwerke dann. Insgesamt, das ist für viele vielleicht hart, aber 860 Netzbetreiber, das wird es nicht werden. Die Struktur kann nicht funktionieren, bin ich fest überzeugt, auch als Unternehmer sozusagen, weil viel zu viele verschiedene Systeme, Schnittstellen, Gedöns, jeder soll sich alles selber überlegen und finanzieren, das wird nicht funktionieren, man muss es massiv konsolidieren. Das heißt nicht, wir haben jetzt ja Jahre der Rekommunalisierung hinter uns, wo alle sagten, super, habe ich ein eigenes Netz. Das heißt nicht zwingend, dass das Eigentum abgegeben werden muss, da gibt es vielleicht Zwischenlösungen, aber der Betrieb muss gebündelt werden. Ne? Und das entlastet, glaube ich, sogar die Organisation und die MitarbeiterInnen. Und vielleicht hat das Stadtwerk dann noch ein Eigentum an irgendwas, was da am Netz mit dran ist, aber keinen Durchgriff mehr auf gewisse Entscheidungen. Und dann, ob jetzt die Software da einen Klick hat oder das Formular da ein Häkchen, das entscheidet bitte nicht jeder für sich selbst. Oder der Trafo den grünen Schalter und so. Also, das sind die Sachen, müssen wir echt ran. Da muss richtig losgelassen werden, weil es diese kleinen Strukturen werden es nicht schaffen. Bin ich leider fest überzeugt. Total doofes Thema.
Ja, ich war mal bei einer Veranstaltung auch mit einem lokalen Stadtwerk, gar keinem kleinen, und da hat wirklich der Vorstandsvorsitzende nicht eine Viertelstunde gegen dynamische Stromtarife geschrien. Also das war wirklich so eine Viertelstunde Rant, wie schlimm denn dynamische Stromtarife für
Genau,
das
weil es,
Stadtwerk
die
ist.
können das nicht, ist totaler Stress, wieder ein Systemwechsel und so.
Ja, genau.
Und so werden wir nichts. Das
Ja.
klappt nicht.
Ja. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier eine Frage von jemandem, den viele von euch auch kennen, Stefan Krauter. Ich nehme an, das ist der Stefan Krauter von der Uni Paderborn. Fraunhofer ISE hat in ihrer Transformationsstudie 2024, 2025 neben ganz viel Wind- und Solarenergie den Bedarf auf 120 Gigawatt Gaskraftwerksleistung angegeben. Hat Reiche hier doch recht?
Also, grüß dich erstmal. Ich weiß es nicht, ob, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau vor Augen, wie der Pfad da ist. Also, ich würde es mal andersrum aufziehen. Ich rede immer viel über Innovation und Dynamiken. Ich weiß auch nicht, was wir 2045 für einen Kraftwerksmix haben. Ich bin mir nur sicher, wir werden weniger Moleküle brauchen, als heute die meisten denken, weil die Innovationsdynamiken auf der Elektrifizierung und Batteriespeichern und auch länger reichenden elektrochemischen Speichern so hoch sind, weil wir diese ganzen Effekte von Vehicle to Grid, also Autos dynamisch ins Netz einbinden, das Lastflexibilisierung in der Industrie, da ist so viel drin, sehen auch große Unternehmen mittlerweile, die sparen richtig Geld, wenn sie nur statt 100% die Last durchlaufen zu lassen, auf 90% Flexibilität gehen, das spart tierisch Geld. Also da kommt noch viel, kein Mensch weiß wie viel. Da würde ich diese Zahlen 2045 oder auch 2040 nicht zu ernst nehmen. Dann eher gucken, was brauchen wir in den nächsten 5 Jahren oder in den nächsten 10. Da ist der Versorgungssicherheitsbericht sehr klar. Der sagt, 22 Gigawatt steuerbare Leistung brauchen wir vielleicht zusätzlich. Wir brauchen mehr, wenn wir langsamer machen mit der Energiewende. Und von den 22 Gigawatt kriegen wir einiges hin, nicht aus Gas. Insofern würde ich diese hohen Mengen, wenn du sagst, ich habe die Zahl jetzt nicht vor Augen bei dem Fraunhofer-Ding, würde ich die erstmal aus dem Bauch raus nicht mitgehen. Geht vielleicht intelligenter. Aber ja, ich will dann, müsste es mir genau angucken.
Danke dir. Dann hier eine Frage noch von Jan Hegenberg. Der fragt, im Monitoring-Bericht sind viel weniger Batteriespeicher berücksichtigt, als bei den Netzbetreibern Anschlüsse angefragt werden. Will Frau Reiche das in dieser fragwürdigen Form übernehmen?
Grüß dich, Jan. Ja, also das zieht sich ja durch alles durch, dass die überall zu klein sind. Das liegt jetzt daran, dass das BMW halt Szenarien zur Auswahl vorgegeben hat. Und in diesen Szenarien sind so wenig Batteriespeicher drin, also auch im Monitoringbericht. Und zieht sich überall durch. Es wird viel mehr, ist aber dummerweise in keinem dieser Szenarien hinterlegt, auch im Versorgungssicherheitsbericht. Da ist ja null Zuwachs an Großbatterien drin. Das ist totaler Irrsinn. Und es gibt eine Zahl, kriege ich mal ganz genau hin. Mist, habe ich heute noch gehört. Also bei den großen Übertragungsnetzbetreibern sind ja sehr viele Anfragen nach Großbatterien da, aber es sind eben auch schon viele mit konkreten Netzanschlüssen und dann hinterlegten Sicherheiten. Da hat schon jemand Geld auf den Tisch gelegt, sagt, ja, ich baue das Ding auch. Dass die Dinger kommen wirklich. Und das sind, jetzt will ich nicht Quatsch erzählen, das sind Größenordnungen mehr als in allen Szenarien drin. Und die werden dann auch sicher gebaut, weil das Geld hinterlegt worden ist. Das heißt, dieser Ramp kommt jetzt und den nicht zu berücksichtigen ist Quatsch. Man muss aber fairerweise sagen, das nimmt ganz viel Gas aus dem System in diesen täglichen Lastwechseln, ne? Aber bisher nicht in der Dunkelflaute, weil die einfach länger ist. Da braucht man noch andere Technologien für. Sie senken den Bedarf in der Dunkelflaute, nehmen ihn aber nicht aus. Aber auch da, wenn ich darf, kurz nochmal Industrierevolution. Ne? Also Heimbatterien kommen doch jetzt auch. Ne? Kosten ein Apfel und ein Ei. Und wenn ich es mal wieder habe, lohnt sich das. Und irgendwann, da kommt so eine, wie Balkonsolar, da kommt dann einfach jetzt demnächst die Welle. Und da kann sich auch keiner gegen wehren, im Netzbetrieb sozusagen. Und dann wird mal spannend, wie dann das System sich verändert, was keiner auf dem Zettel hat.
Wobei jetzt so ein bisschen die Kritik natürlich am Balkonsolar auch ist, da war die Welle jetzt so groß, was ja alles gut ist. Aber jetzt haben wir ja auch schon öfter diskutiert, ist dann schon die Frage Netzdienlichkeit etc. Hast du ja auch gesagt, also dass man da dann eben auch genauer hingucken muss. Und wenn jetzt die Welle der Batteriespeicher dann kommt und man ist wieder unvorbereitet da rein, ist ja auch ein Problem, so wie du
Genau,
gerade
deshalb wäre
gesagt
die
hast.
dringende Empfehlung, sich jetzt Gedanken zu machen, auch an die eigene Branche gerichtet, aber eben vor allem natürlich auch ins Ministerium. Aber das Coole daran ist immer, so sehr man bremsen möchte und mehr auf Gas gehen, am Ende, glaube ich, wird das unterlegen sein, weil da kommst du nicht gegen an, gegen das, was da bei der dezentralen Technik läuft.
Ja, und ich glaube auch bei Gas, wir haben jetzt die Überflüge russischer Kampfjets in Estland. Also bei Gas ist ja auch nochmal die Geopolitik mit dabei, dass sich die Lage in nächster Zeit irgendwie verändert, ist eher unwahrscheinlich. Also der Gaspreis kennt ja
Ja,
auch kein Ende mit dem.
das ist
Also.
gefixt und muss auch sagen, auch klimapolitisch, ne? Also LNG ist echt klimamäßig ein Graus, ne? Wegen der Verluste zwischendurch, der Methanwirksamkeit im Klima. Also da müssen wir schneller raus.
Wer was zu Methan lernen will, wir hatten vor dem Sommer ein ganz tolles Methan-Webinar mit Leuten von Witnesses, die da in den USA sich genau diese Methanquellen angucken und die Gasquellen und so, was da so rauskommt. Das ist ein cooles Webinar, stelle ich nachher mal nochmal in den Chat. Sven, ich will dich nochmal, du darfst natürlich auch einfach sowas sagen, ohne dass ich dich ganz hart anmoderiere. Das hast du dir verdient. Also wenn du irgendwas kommentieren willst, was Tim gesagt hat, sehr, sehr gerne. Sonst würde ich dir auch einfach eine Frage hier von Georg, unsere Top-3-Frage hier mit auf den Weg geben. So, wieso verfangen oft die schlechten Narrative, sagt der Konservativen und Rechten in unserer Gesellschaft, immer deutlich stärker als irgendwie die guten na auf Nachhaltigkeit und Überleben der Menschheit gerichtet? Und vor allem, wie können wir das ändern? Das ist ja auch so ein bisschen so ein, es ist jetzt sehr Meta, aber das ist ja schon so eine wichtige Frage auch von den Narrativen. Wir haben vorher ein bisschen über so die Thematik Widerstand geredet und Klimawiderstand und so. Welches Narrativ brauchen wir denn jetzt hier, um uns auch gegen sowas zu wehren, was da passiert, wenn wir das nicht gut finden?
Erstmal glaube ich, dass es so generell überhaupt nicht stimmt. Also meine politische Biografie, Jahrzehnte haben Akteure versucht, den Sozialstaat schlecht zu reden und zu sagen, das brauchen wir alles nicht und wir brauchen eine neoliberale Politik. Das hat bisher erstaunlich wenig verfangen. Also und auch nicht nur in Deutschland nicht, sondern die Leute wollen sozialen Ausgleich. Und da gibt es viel zu reformieren, das ist keine Frage. Aber dieses Ziel, das Narrativ, jeder soll sich selber kümmern und man tritt lieber nach unten und nach oben schaut man weg. Ich sehe im Moment, dass viele Leute sagen, also bitteschön, was da bei der Erbschaftssteuer in Deutschland passiert, das geht überhaupt nicht. Und allerdings gibt es auch immer die Gefahr, dass sich Narrative durchsetzen, nach unten zu treten. Und davon haben wir im Moment auch eine ganze Menge, wenn wir mal an Flüchtlinge und BürgergeldempfängerInnen und so weiter schauen. Das politische Ziel muss daher auch sein, gegen diese Spaltung zwischen denen unten und denen in der Mitte der Gesellschaft anzugehen und Lösungen zu suchen, von denen erstmal die große Mehrheit profitiert. Und das ist das Schöne an der Energiewende, von der profitieren die allermeisten bei uns in Deutschland. Deshalb glaube ich auch, dass wir die Energiewende als positives Projekt verteidigen müssen und nicht nur im Widerstand gegen etwas, sondern da gemeinsam für die Erneuerbaren. Und da gibt es viele, die da mitmachen wollen. Deshalb sollten wir da auch kein negatives Narrativ zu übernehmen, sondern es ist eine Erfolgsgeschichte. Wir sind da stolz drauf. Und alle Versuche, da schlecht zu reden, haben bisher auch nicht so richtig gefruchtet, denn der Ausbau der Erneuerbaren hat auch eine wirklich breite Mehrheit, auch bei den Wählerinnen und Wählern der Christdemokraten. Und dafür sollten wir politisch was bekommen. Also insofern, ich wäre nicht so pauschal negativ. Ich würde sagen, es ist differenziert. Und was mich persönlich nur verzweifelt lässt, ist, wie sehr wir es nicht gelungen haben, es uns nicht gelungen ist, das Mitgefühl gegenüber den Menschen, die am allerschwächsten auf der Welt dastehen, hochzuhalten. Also wir sehen Kürzungen von humanitärer Hilfe, Entwicklungshilfe, eine mangelnde Bereitschaft, Menschen auf der Flucht zu retten, zu unterstützen. Da haben wir derzeit keine Mehrheit. Das heißt aber nicht, dass wir das dann tolerieren sollten.
Danke, Sven. Machen wir jetzt noch ein paar. Ich würde sagen, wir machen bis 50 noch, dann haben wir 20 Minuten überzogen. Ich glaube, dann ist es gut, weil wir verlieren schon ein paar Menschen, aber ich glaube, es gibt noch großes Interesse und wir werden die Fragen auch dann nochmal zuschicken und vielleicht können wir noch ein paar danach auch noch beantworten. Erstmal wunderschöne Frage von Ralf Höchemer, der schreibt, wer schenkt Katharina Reiche das tolle Buch Strom von unserem heutigen Referenten? Nach der Lektüre sollte das dann alles geklärt sein. Also ist ein hervorragender Vorschlag. Vielleicht schicken wir es ja ans BMWE oder die haben das vielleicht auch schon. Nehme ich
Muss
mal
hier
an.
jemand, der sie
Ja.
kennt, muss sie ja mit Empfehlungen hier andrücken, sonst liest sie jetzt nicht.
Ja, genau, dann hier hast du einen Plan. So, und jetzt hier hatte ich jetzt noch, genau, das fand ich noch spannend hier, weil es gibt ja auch so Bereiche des erneuerbaren Ausbaus, von denen wir gar nicht so viele reden. Thorsten schreibt hier und fragt nochmal im Monitoring-Bericht und generell, was ist denn mit so Sachen, wo wir noch nicht so viel machen, zum Beispiel Agri-PV, was ja auch durchaus eine positive Auswirkung auf die Artenvielfalt haben kann und so. Was sagt da der Monitoring-Bericht davon? Oder auch Flächen-PV auf Wasser zum Beispiel, das ist ja auch so ein bisschen was ja in den
Ja.
Solarpaketen immer diskutiert war.
Oh, jetzt forderst du mich heraus. Also, ist viel Papier. Mein Verdacht ist, da steht gar nichts Konkretes so drin, weil es so detailliert gucken die nicht rein, die Szenarien. Ne? Die machen ja wirklich volkswirtschaftliche Modellierung von allem und dann sagen die halt PV und differenzieren nicht. Also nach also Freifläche und Dach-PV schon. Müsste ich mal durchscreenen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas drinsteht. Bei VR sowieso nicht. Ich glaube schon, dass es das aber Themen sind, Allianzen. Ne? Also wenn du schaffst, AGPV, weil es auch für die Landwirtschaft etwas Schönes ist, das zu verbinden. Oder deshalb bin ich auch so ein Freund, mindestens als Übergang von der flexibilisierten Biomasse. Du kannst der Landwirtschaft das gut tun und Gaskraftwerke ersetzen. Also diese Allianzen zu finden, ist natürlich super gut. Macht den Strom an der Stelle natürlich teurer trotzdem im Moment noch. Aber ich glaube, alles, was uns hilft, die Akzeptanz hochzuhalten und den Menschen anfassbar klar zu machen, wie viel Nutzen da ist, ist gut.
Ja. Allianzen schaffen, da stellt Jörg Beerschmidt eine sehr gute Frage, wie ich finde. Wie wird sich die Abschaffung der EEG-Vergütung bei Hausanlagen auf das Handwerk auswirken? Er schreibt, wir hatten die schon in 2012, wo der Markt um 80% eingebrochen ist und die Handwerk die Zeche gezahlt haben.
Ja. Also das ist genau die große Frage. Das Segment schwächelt ja schon. Die Sorge ist natürlich, wenn man, war ja auch, glaube ich, eine Frage von Ole Wilke, habe ich gesehen, durch die Ole, dass auch da sozusagen, wenn man es einfach nur kürzt, ohne Ausgleich zu schaffen, Smart Meter und Direktvermarktung, so dass der Case noch fliegt, dann leidet natürlich das Handwerk, weil das Segment runtergeht. Und wie immer muss eben zeigen, dass wie viele Arbeitsplätze auch an sowas dranhängen. Auch da will Leuten das erklären. Meine Vermutung ist schon, dass da heute ganz anders als in der Solarkeule 2012 mehr Verständnis da ist, welche wirtschaftliche Bedeutung das hat, auch Arbeitsplatzbedeutung, weil auch Journalismus deutlich dazugelernt hat. Da haben wir auch, glaube ich, alle zusammen viel für getan, auch in den letzten Wochen, die das kritischere Fragen gestellt. Das ist ein Riesenfortschritt, finde ich, auch in der Begleitung des Monitoringberichts. Auch das Beispiel Automobilindustrie zeigt ja so schön, dass Modernisierung eine gute Idee ist eigentlich. So, und da haben wir schöne Referenzen. Und ich glaube, wenn man das jetzt aus Handwerkssicht in dem Fall macht, auch alle raus mit der Botschaft, was da dran hängt und wie viel Wertschöpfung da dran ist. Weil ja, klar, sonst wird das leiden.
Dann ziehe ich jetzt in den letzten 5 Minuten, die wir haben, würde ich es gerne noch mal größer ziehen. Nämlich Thea hat, also noch größer, schon groß genug, aber Thea hat gefragt, wie ist das denn mit den Strafzahlungen der EU, wenn man die Klimaziele nicht erreicht? Warum werden die so selten erwähnt? Und das würde ich direkt mal an Sven dann vielleicht mal zuerst geben und danach dann an Tim, weil Sven, du warst ja in deiner Zeit im Ministerium sehr auch für den europäischen Aspekt verantwortlich, hast da verhandelt und es ist ja nicht nur, dass es um Strafzahlungen geht, es geht ja auch um das nächste Klimagesetz in der EU, wo ja auch von der Bundesregierung starker Widerstand kommt. Kannst du uns mal in 3 bis 5 Minuten einmal kurz den europäischen Rahmen ziehen, was da gerade passiert und was auch der Bericht und was Reiche dafür bedeutet?
Ja, also der Grund, warum die Strafzahlungen nicht häufiger genannt werden, ist vermutlich recht profan. Erst in den 30ern kann da irgendwas fällig werden. Das liegt in der Mechanik, wie die berechnet werden. Da gibt es immer so Abschnittsmomente und dann wird erst darauf dann basierend eine Zahlung fällig. Zudem weiß man nie ganz genau, wie teuer es eigentlich wird und um die Headlines zu bekommen, braucht man die Summen. Die kann einem aber keiner sagen, weil man kann ja auch noch mit anderen Ländern Verpflichtungen tauschen. Und wir mussten das ja schon mal machen. Das war aber damals billig, weil es gab eine Menge Länder, die ihre Verpflichtungen übererfüllt hatten. Wir mussten damals was bezahlen, unter anderem an Ungarn und andere, die weniger emittiert hatten. Und wir hatten immer noch diese Klimarückstand aus der Merkel-Zeit. Das ist der Grund, warum darüber eher selten geredet wird. Nichtsdestotrotz, es bleibt so, wenn wir unseren Kram nicht machen, dann wird es irgendwann teuer, nur eben nicht so schnell. Der zweite Punkt, mit dem Klimaziel, ja, das ist natürlich wirklich enttäuschend, dass Europa jetzt nicht mit einem klaren Klimaziel aus der Umweltministerkonferenz Richtung COP fährt. Das wäre sehr wichtig als Ausstrahlung auch auf die anderen Länder der Welt, die weitermachen wollen beim Klimaschutz, und sondern mit so einer Bandbreite, und die ist auch nicht mal sehr ambitioniert. Und ja, das zeigt, was es bewirkt, wenn es Fridays auf der Straße gibt oder wenn es sie eben kaum noch gibt. Deshalb ist auch so wichtig, was jetzt am Samstag passiert, dass man eben sieht, es nach wie vor Menschen gibt, die dafür eintreten und protestieren bei dem Klimastreik. So, und ein letzter Punkt, weil das vorhin auch von Tim angesprochen wurde mit dem ETS1 und ETS2. In der Tat gab es eine Menge Leute, die eher technokratisch waren, die haben gesagt, ja, die Preise müssen nur hoch genug werden und dann kann alles über den Emissionshandel der EU laufen. Und jeder weiß, dass wenn die Preise so hoch gehen, dass sie die Steuerungswirkung erzielen, die man braucht, um die Transformation zu schaffen, um Klimaschutz zu schaffen, dann werden diese Preise niemals sozial durchsetzbar sein. Sie wären auch nicht wünschenswert und sie wären in Osteuropa überhaupt nicht finanzierbar. So, und deshalb ist das von vornherein eine Lüge gewesen. Wir machen alles mit dem ETS. Wer sagt, wir machen alles mit den Preisen, sagt, wir wollen es eigentlich nicht machen. Und dieser Punkt ärgert mich intellektuell am allermeisten in diesem Gutachten oder in den Maßnahmen. Nicht in dem Gutachten, sondern in den Maßnahmen von Frau Reiche. Tut mir leid, sorry an die Gutachter, ihr wart's nicht.
Danke dir. Tim, magst du dazu noch was sagen? Vielleicht hast du, ich habe dein Buch noch nicht gelesen, muss ich gestehen,
Nee, zu
aber
dem
hast du.
europäischen Thema, also hat Sven auch super abgedeckt.
Okay, sehr gut. Wunderbar. Dann habe ich das Gefühl, dass wir ziemlich gut durch die Fragen durchgekommen sind heute Abend. Jetzt haben wir auch schon mal ein paar Leute verloren, die dann doch pünktlich weiter mussten. Ich denke, wir werden das jetzt auch und würde gerne einfach Tim dir nochmal die Möglichkeit geben, noch Fazit zu ziehen und dann gerne Sven und dann schließen wir das Ganze. Tim.
Eieiei, Fazit. Also, bin ein positiver Mensch. Ich glaube, wir haben schon echt was erreicht. Nicht nur in der Energiewende insgesamt und weltweit, das ja sowieso, sondern auch wirklich in diesem Diskurs mit einer absehbar sehr, sehr schwierigen Regierung für Klimaschutz und Energiewende. Ich glaube, wir haben gute Stellen, wo wir ansetzen können, da richtig weiter Druck aufzubauen. Vor allem bleibe ich bei neue Allianzen, weil wir eine Herausforderung schon noch ernst nehmen müssen. Nur mit sagen, wie doof die jetzt sind, gewinnen wir auch nicht. Weil das Problem ist, siehst du jetzt auch hier mit den ganzen Investitionsfonds, wir haben ohne Ende Geld, jetzt gestern kam die Meldung, wir haben kein Geld für Straßenbau. Und ich So, also wenn man nicht den Straßenzoll fängt, aber da sind solche Absurditäten drin. Und wenn wir da auch wieder nur das Verzagen vergrößern, auch die Regierung kann es ja nicht, dann haben wir bei der nächsten Bundestagswahl ein richtiges Problem mit dem Blauen. Das heißt, wir müssen schon schauen, dass wir bei aller politischen Abgrenzung, die wir fahren müssen, echt dabei bleiben, super Lösungsvorschläge machen, auch gern mal nicht ganz so laut und ein bisschen im Hintergrund, um irgendwie Gelingenbedingungen zu schaffen, dass wir wirklich für die Menschen was bewegen und verbessern und nicht nur, so sehr das manchmal irgendwie schwerfällt, aber nicht nur auch in die Gegenabgrenzung wieder reingehen, weil das dann am Ende bei der nächsten Wahl totales Desaster werden kann. Super heikel, weil ich glaube schon, dass mehr von dem Problem, sagen vom anderen Lager aus kommt, aber da müssen wir ziemlich großstaatsmännisch denken, glaube ich. Das wäre nur so ein Gedanke, der mir noch wichtig ist, dass das gut differenziert, auch ruhig mal spitz, aber nicht zu polemisch, zu doll und zu kategorisch zu machen, weil wir auch, wiederhole ich mich noch einmal, auch wir als, jetzt denke ich eher an eine Energiebubble sozusagen, auch wir müssen uns da echt modernisieren und weiterdenken, weil die alten Instrumente einfach jetzt an ihr Limit gekommen sind an einigen Stellen, aber auch neue Vorschläge.
Danke dir, Sven.
Ganz kurz, ich will kurz am Schluss nochmal sagen, was ich hier eigentlich vor allem mitnehme. Ich habe in meiner Reise vor der NRW-Kommunalwahl durch die verschiedenen Regionen vor allem eins dort gelernt: ganz viele Projekte sind schon on hold. Ganz viele Projekte werden schon zurückgestellt. Die Verunsicherung hat längst angefangen. Und das zeigt sich auch an der Reduktion des Zubaus, insbesondere im Solarbereich. Und das geht nicht nur um Aufdach. Wir sehen auch andere Projekte, die inzwischen nicht mehr laufen. Auch die Bürgerenergie hat sich im Bereich des Winds oftmals frustriert zurückgezogen. Das passt nicht zu einer Wirtschaftsministerin. Was Tim gesagt hat, dass wir hier mit dem Runterrechnen des Strombedarfs eigentlich nicht machen, was die Gutachter sagen, sondern dass das ein davon eigentlich nicht gedecktes Projekt ist und im Grunde einpreist, dass es mit der Wirtschaftspolitik, die sie selber vorhat, nichts wird. Das ist wirklich bitter, weil wir brauchen doch im Moment eine Wirtschaftsministerin, die Dynamik in Deutschland entfacht und die nicht einen Wirtschaftssektor, der gut läuft, ausbremst auf Annahmen, dass auch der Rest der Wirtschaft sich nicht so gut entwickelt. Dann fand ich noch bemerkenswert, dass während die Gutachter, so wie wir in unserem letzten Webinar, die Verteilnetze, deren Management, deren Digitalisierung, Flexibilität, Anschlussfähigkeit als zentrales Problem auch hervorgehoben haben und als Chance, Kosten zu sparen bei der Energiewende, dieses Fund im Grunde von der Energieministerin tabuisiert wird. Das klingt zwar ein bisschen abstrakt, aber angesichts der vielen Verteilnetzbetreiber und der Ineffizienzen, ich denke, das müssen wir viel stärker in den Blick nehmen. Und zu guter Letzt will ich noch eins sagen, dass die Ministerin von den 20 Gigawatt Gas ein Stück runter ist, liegt nicht nur an dem schönen Gutachten, sondern auch an der EU, weil die EU würde diese Träume niemals zulassen. Das höre ich auch aus Brüssel. Und deshalb bleibe ich bei meinem Generalmantra: Europa ist das Beste, was uns jemals passiert ist. Das gilt auch gerade für die Umwelt- und Klimapolitik. Da ist nicht alles perfekt. Aber dass Frau Reiche hier nicht einfach so kann, wie sie wollte, das haben wir auch der Europäischen Kommission und den dortigen Regeln zu verdanken. Denn für Kapazitätsmärkte ist es schlicht vorgeschrieben, technologieoffen unterwegs zu sein. Und das kann man sich nicht einfach aussuchen, nur weil man vorher mal im Gasbereich wirtschaftlich aktiv war. So, und jetzt für den Herbst. Ich glaube, das ist ein Top-Thema, Energie und Klima. Die Klimakonferenz in Brasilien steht vor der Tür. Einer der großen Chancen zur Rettung der Umwelt und des Klimas, noch etwas Großes zu erreichen. Und da muss sich die Wirtschaftsministerin schon warm anziehen, wenn sie parallel die Energiewende in Deutschland kaputt machen will. Insofern, da wird von uns noch einiges kommen. Genaueres verrate ich irgendwie später und unsere Vorsitzenden und so weiter. Jetzt erstmal, Max, dir viel Erfolg in Düsseldorf.
So,
Ich.
ja, eine Stichwahl hier. Das ist aber jetzt nicht das Thema für heute. Vielen Dank, das war ein tolles Ende, Sven, weil du gesagt hast, Europa ist das Beste, was uns hier passiert ist. Das ist auch das, was wir bei Europe Calling hier denken und tun. Und damit machen wir weiter. Nächstes Webinar bekommt ihr per Mail, die Aufzeichnung heute und die Folien natürlich auch, wie immer, kommen dann alle. Und auf YouTube könnt ihr heute schon nachgucken, wenn ihr sogar wollt.
Das war Europe Calling. Bis zum nächsten Mal.